Vielen Dank, Sven, für die Vorstellung. Vielen Dank auch an Dieter Daniel und die Mitorganisatoren für diese Einladung. Ich möchte mal unseren E-Mail-Verkehr zusammenfassen. Und Sven hat gesagt, hier wird es um Duchamps und Arbeit gehen, Labor über Zeit und Wert. Und ich möchte zumindest im Großen und Ganzen diesem Auftrag gerecht werden. Duchamps posthum veröffentlichten Notizen heißt es, dass das ausschließlich zur Nutzung von Brancusi vorgesehen ist. 1927 hat er den Vorschlag von Jean Crouvet aufgegriffen und Brancusi hatte eine seiner Neugeborenen gießen lassen in Edelstahl. Aber statt der erwarteten Perfektion ergab es sich im Rahmen dieses quasi industriellen Produktionsprozesses sehr zerknittert und es hatte eine Krötenhaut und musste sehr intensiv poliert werden durch die Hände des Künstlers, vielmehr durch das Schleifpapier in den Händen des Künstlers. Erst nachdem der Patient, also nach dieser also geduldigen Arbeit, also dieser Geburtshilfe, konnte Brancusi dieses neue Objekt scheinen lassen und das war nie so scheinend wie ein Jeff Koons und dann erst konnte er das auf die das Podest stellen, dass das Ganze mit der Schwerkraft verbunden hat und die Fabrik für das Schleifpapier, das ausschließlich für Brancusi genutzt werden sollte, das wird zurückgeworfen auf ein eigenartiges monumentale eigenartige Standort, eine Fabrik, wo der Produktionsprozess mit einem hohen Anteil an Maschinen Arbeit, dass Schleifpapier von Brancusi massenproduziert wurde. Duchamp sagt, dass diese Fabrik wirklich erst der Schoß gewesen sei, wo das Neugeborene hervorgegangen sei. Die Hände des Künstlers haben nicht wirklich viel gemacht, um diesen Edelstahl zu polieren. Die Oberfläche des Neugeborenen ist praktisch der Aufdruck oder muss gelesen werden als der Aufdruck des Schleifpapiers und somit der Maschinen, die das Schleifpapier zuerst einmal produziert haben. Und es gibt keine solche Fabrik, die so etwas ausschließlich für Brancusi produziert. Und das hängt damit zusammen, dass Brancusi ja ein guter Freund von Duchamp war. Und er hatte sein Atelier, natürliche Materialien, Archiv, Werkzeuge etc. Und Duchamp hat gesagt, dass diese Fabrik sehr dubios sei. Und das hängt damit zusammen, dass er auch de Grand Fradin, die Infamie, oft thematisiert hat, das Polieren und die Auswirkungen, dass Oberflächen hier zum Strahlen gebracht wurden, Moiré-Effekte. Und das sind ganz wichtige Aspekte für Duchamps visuelle Theorie. Es gibt noch ein weiteres zentrales Beispiel, das sind die verschwindend kleinen Unterschiede. Nicht von zwei großen kosmischen Akten, sondern von zwei Dingen, die in Serie produziert werden. Das heißt, das Schleifen aus derselben Gießform. Wenn die maximale Präzision erreicht wird, dann gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen diesen seriellen Produkten, diesen Gussformen aus derselben Form. Und das ist ein Beispiel für die Enfromance. Mit dem Ready-Made hat Duchamp ein solches Objekt direkt aus der Fabrik genommen. Das heißt, aus einem mehr oder weniger standardisierten Produktionsprozessen von Maschinen und hat, also dasselbe Objekt konnte immer mit derselben Qualität in einer endlosen Serie gefertigt werden. Die Fabrik wird somit zur Gussform für das Ready-Made. Welche Art von Arbeit spielt hier eine Rolle bei der Produktion? Im Fall von den klassischen Readymades von Duchamps war wahrscheinlich nach wie vor noch eine gewisse manuelle Arbeit involviert. Aber die Arbeit, die hier eine Rolle gespielt hat in diesen relativ altmodischen Produkten, die aus klassischen Materialien gefertigt wurde, wie Keramik oder Holz oder Metall und hier Kommen aber auch die Regeln der Serienfertigung zum Tragen, um einen Prototyp zu reproduzieren. Und selbst in einer kleinen Fabrik ist es so, dass diese Regeln nicht implementiert werden als linguistische Präskription per se, sondern sie werden materialisiert in und als Werkzeuge und Maschinen, die im Produktionsprozess genutzt werden. Die Substanz dieser Werkzeuge und Maschinen, die Substanz, die sie überhaupt erst zum Funktionieren bringt im Produktionsprozess von fast identischen Produkten und Objekten, ist nicht jenes oder dieses Material per se, sondern das Ganze basiert vielmehr in der vergangenen Arbeit, die da sich darin sedimentartig abgelagert hat. Die einzige Gießform einer Fabrik kann eine prinzipiell endlose Kette von identischen Objekten erstellen, nicht nur, weil die Werkzeuge aus verschiedenen Materialien bestehen, aus härteren Materialien als das Material, auf die sie die Form einstempeln, sondern die Fabrik der Rohstoffe, die da drin gegossen werden, muss ökonomisch gefasst werden als Differenz von Fixkapital und variablem Kapital. Es gibt hier eine Kette, die zum kleinen Umlauf von Verbrauchergütern gehört. Sie sind vorgesehen für einen Verbrauch in einem schnelllebigen Kreislauf. Die eingebaute Obsoleszenz der Produkte, es wird zur Triebfeder dieses Vertriebs und erfordert eine immer schnellere Produktion. Die Maschinen und die Fabrik andererseits gehören jedoch einem sehr viel langsameren Investitionszyklus an. Sie werden so lange wie möglich genutzt, um so viele Konsumgüter wie möglich zu produzieren. Und ihr Wert, das heißt, der Wert des Anlagekapitals, es ist die lebende Arbeitskraft, die historisch dort integriert wurde, ist der Wert dieser Wert der Maschine wird erst an die Produkte abgegeben in einem sehr langsamen Tempo. Und das hängt direkt mit ihrer Abnutzung zusammen. Wenn die Maschine sich selbst nicht zerstört, indem sie ein Objekt produziert, dann wird der Wert natürlich gesteigert. Also wenn diese Maschine endlos genutzt werden kann. Duchamp nimmt also ein Objekt, das mehr oder weniger ein seriengefertigtes Produkt ist, prägt es und das ist geprägt durch die tote Arbeit, das ist die Substanz der Moral der Fabrik. Und er nimmt dieses Objekt als ready-made, als Tout-fait, ohne diesen Zwischenschritt der Transformation, die ein grobes Stück Metall zu einer schimmernden Skulptur macht oder einen Farbklumpen zum Beispiel in ein Gemälde von Seurat verändert. Er nimmt eines dieser fast identischen Objekte und an diesem Zeitpunkt, also im Fall vom Kamm zum Beispiel, war das der 17. Februar 1916 um 11 Uhr. Er nimmt es zu einem bestimmten Zeitpunkt und graviert dann hier mit einem poetischen Satz ohne einen bestimmten Sinn. Und diese Wahl von einem vorgefertigten Objekt, diese Kür eines vorgefertigten Objekts, muss als Konzeptionalisierung von Duchamp der künstlerischen Produktion gesehen werden. Die Wahl ist es, worüber man sich als künstlerisches Schaffen Gedanken machen muss, um es mit Duchamp zu sagen. Aber was ist es denn dann, was er hiermit produziert hat? Es ist ganz klar, dass es nicht das Objekt per se ist, das bereits da war. Im Zentrum des Konzepts von Duchamp bei Readymades besteht dieses Chef-d'œuvre. Also ich mache jetzt einen kurzen Diskurs dazu. Was ist es denn, das er produziert hat, wenn es nicht das Objekt ist per se? Ich möchte jetzt nicht detailliert darauf eingehen, ich möchte nur die formale oder den formalen oder abstrakten Rahmen zwischen dem Readymade und dem großen Spiegel oder Glas zu skizzieren. Also das hat ein grundlegendes Interesse und darum hängt es auch mit dem New Descending a Staircase zusammen. Und das ist die Verbindung zwischen dem synchronen Bildraum und die Verbindung mit der Bewegung und der Zeit. Duchamp prägt das als Interesse auf einer höheren Dimension in einer anderen Perspektive. nicht das der Reduktion und der Repräsentation eines dreidimensionalen Raumes auf einer zweidimensionalen Ebene, sondern vielmehr als vierdimensionales Kontinuum in oder auf einem dreidimensionalen Raum. Eine Argumentationslinie dieser Beziehung zwischen den Dimensionen ist ganz einfach. Wenn ein Punkt ein Kontinuum von verschiedenen seriellen Dimensionen eine eindimensionale Linie schneidet, wenn eine Linie eine zweidimensionale Ebene schneidet, wenn eine zweidimensionale Ebene einen dreidimensionalen Raum schneidet, dann ist es analogerweise natürlich so, dass der Raum, der dreidimensionale Raum, in dem wir leben, sich vorzustellen ist als ein Schnitt durch ein vierdimensionales Kontinuum. Die organisierende Frage in den Notes über das Large Glass ist folgende. Das ist der rote Faden hier. Können wir eine Perspektive konstruieren, wo ein dreidimensionaler Raum markiert wird und wahrnehmbar gemacht wird als ein solcher Schnitt durch ein vierdimensionales Kontinuum? Und kann dieser Schnitt auch gerahmt werden und gefüllt werden, und zwar auf eine Art und Weise, dass dieser Raum sich öffnet, genauso wie die Ebene eines perspektivischen Zeichnung sich öffnet für den Blick? Kann dieser Schnitt durch den Raum wahrgenommen werden, so dass er eine Illusion erzeugt, eine Art vierdimensionale Tiefe. Das wäre die Analogie. Während der langen Arbeit im Zusammenhang mit dem Large Glass hat Duchamp verschiedene Methoden entwickelt, um einen solchen Schnitt durch das Kontinuum des vierdimensionalen Raumzeit zu schaffen und auch diese Wahrnehmung dieser Perspektive. Eine der wichtigsten ist die folgende. Eine dieser Methoden ist zum Beispiel dieses Schaffen von Staub, die Projektion über einen Zeitraum von mehreren Monaten des Staubes und all der ausgeatmeten Luft, die diese Staubpartikel getragen hat, während das den Gesetzen der Schwerkraft sich abgesenkt hat, hinten hinter dem Glas und führt dann zu diesem festen Zustand oder um es mit Duchamp zu sagen, das umgekehrte Bild der Porosität. Das vierdimensionale Kontinuum ist der Zeitraum, in dem das Glas als rein zweidimensionaler Schnitt funktioniert. Das vierdimensionale Kontinuum sind diese 4 bis 6 Monate oder 3 bis 4 Monate, egal wie lange, während der Staub auf die Oberfläche herabsinkt. Und das sieht er als vierdimensionale Perspektive, als Projektion, wo die Dimension der Zeit integriert ist. Die Ready-Mades beziehen sich auf diese Überlegungen über die Perspektive in folgender Art und Weise. Wie können wir in diesem dreidimensionalen Raum, in dem wir leben, in dem wir atmen, aus dem wir nicht flüchten können, wie können wir das markieren, dass das nur ein Schnitt ist? Wie können wir aus dem den momentanen Raum wahrnehmen als etwas, was absolut dünn ist, als einfacher Schnitt in einem Kontinuum der höheren Ebene? Die Antwort ist einfach, indem wir das aktuelle Datum darauf einschreiben. Um das zu tun, brauchen wir eine saubere Oberfläche und das Ready-Made bietet diesem dingliche Unterstützung. Manchmal bietet es ein präzises Datum an und eine klare Signatur, die Einschreibung des poetischen Satzes, den Duchamp auf diesen Körper schreibt, um es zu unterscheiden von all seinen Kumpeln, von seinen Copains, die aus derselben Gussform kommen. Und dieselbe Handschrift derselben Fabrik tragen. Ab diesem Moment der Partikularisierung, der Singularisierung, ab diesem Moment, ab dem das Datum dort eingeschrieben ist, wird das Readymade als Träger dieses Zustands sich zu differenzieren, und zwar Sekunde um Sekunde durch und mit dem Prozess der Zeit. Duchamp hat ganz offensichtlich dieses Objekt nicht produziert und genauso wie die Maler diese Farbtuben nicht produziert haben, sondern er hat das produziert, wie es wahrgenommen wird, die Ausstellung gegenüber dem Betrachter, die Betrachter, die das Ganze gemacht haben und auch weiterhin zu einem Bild machen, zu einem Kunstwerk machen. Duchamps Produkt besteht, also das Produkt seiner lebenden Arbeit, besteht darin, dass er das Projekt ausgewählt hat, es datiert hat, es gerahmt hat, das Ganze organisiert hat, das öffentliche Nachleben organisiert hat, und zwar in Form dieser Fotografie durch Alfred Stieglitz. Also das ist dieser Prozess. Duchamps Produkt ist dieser Prozess des niemals abgeschlossenen Perzeptionsprozesses. Hier ist das Objekt nichts als ein Katalysator. Dieser Katalysator ist ein mehr oder weniger industriell gefertigtes Objekt, und das ist grundlegend für die Konzeption von Duchamp. Denn das muss eine saubere Oberfläche bieten für die Einschreibung des Datums, damit der Prozess der Rezeption mit einem klaren Ausgangspunkt versehen ist. Deswegen darf das Objekt keine bedeutungstragenden Elemente mit sich bringen oder keine individuelle Vorgeschichte mit sich bringen, wie zum Beispiel die Objet Trouvé der Surrealisten es im Gepäck hatten. Die Nutzung eines seriell gefertigten Produktes, einer Rohware, ist deswegen methodisch erforderlich für die Konzeption von Duchamp, wenn es um das Thema Ready-Made geht. Aber der Rohstoffzustand des Objekts selbst wird überhaupt nicht thematisiert, sogar noch weniger thematisiert, da das Ready-Made als prozessuales Kunstwerk oder als dieser Arbeitsprozess an dem Moment beginnt, an dem das Ganze datiert wird. Und das Ready-Made ist da nicht mehr identisch mit dem Objektträger oder mit der dinglichen Unterlage oder mit all diesen Objektträgern, in deren Reihe es sich einreiht, dass die ursprünglichen Objekte, die signiert oder datiert oder wo Inschriften erfüllten, wurden multipliziert in einem Prozess. Es bleibt ein Prozess mit einem nicht reproduzierbaren Zeitpunkt, wo das Ganze einsetzt, also irgendwann 1914. Selbst wenn sich das Ganze fortschreibt und sich multipliziert, wie das hier in dieser Kollektion dargestellt wird, die von Lars Blunk zusammengestellt wurde und mir überreicht wurde. Ich danke ihm nochmal. Also erst durch die Rezeptionsgeschichte in den 50er und 60er Jahren der Ready-Mades kam es dazu, dass diese Identifikation mit dem Ready-Made-Commodity stattfand und mit der Identifikation in der Minimal-Art und in der programmatischen Arbeit von Andy Warhol. Diese Identifikation von Kunstwerken als absolute Rohstoffe wurden rückwirkend zu einem zentralen Element der nunmehr so bezeichneten Ready-Made-Strategie. Natürlich können wir uns auch die Rezeptionsgeschichte von Duchamp seit 1950 anschauen und können sagen, dass dieser Fokus auf den Fetisch und diese Rohstoffform eine bestimmte Abstammung hervorruft. Und das führt natürlich auch zu interessanten Formen von Aneignungskunst und letztendlich auch zu den Stücken von Jeff Koons geführt hat. Aber historisch wichtiger erscheint mir etwas anderes, was sich in der Kunst seit den 60er Jahren gezeigt haben. Und das wurde als Einfluss von Duchamp bekannt. Es hängt ganz eng zusammen mit den Punkten, die von den Ready-Mades aufgeworfen wurden und durch die Ready-Mades aufgeworfen wurden. Und zwar das noch nie dagewesene Maß an schlechter Arbeit, die hier eine Rolle spielt, die sanktioniert wird seit Ende der 60er Jahre. Arbeit ist zum Beispiel sedimentartig abgelagert in industriellen Materialien, die von Donnerschack genutzt werden, oder die tote Arbeit, die abgelagert ist in der Fotokamera oder im Siebdruck, der genutzt wird von Andy Warhol. Und diese tote Arbeit, diese Dead Labor, ermöglicht die serielle Fertigung von Pop Art, und diese tote Arbeit ermöglicht ebenfalls die Produktion von klassischen Konzeptarbeiten, wie zum Beispiel Lawrence Venus, 2 Minuten von Spray Paint directly upon the floor, aus einer Standard-Aerosol-Dose. Und diese abweichende Reproduktion oder Wiederaufführung von Stephen Sinner ist hier auch ermöglicht worden, seine eigene Arbeit. Hier sehen wir also, dass die Gussform ein JPEG sein kann. Das kann auch wie bei Oliver Larik eine Datei sein, eine Ein Dateiordner, der zu 3D-Druckzwecken genutzt werden. Hier befinden wir uns im Raum, wo die Produktion des Künstlers kanalisiert wird durch die Arbeit, die sedimentiert ist in dem Apparat und in den Maschinen der Neuzeit. Um das als Erbe, als Duchamp zu bezeichnen, würde das Ganze falsch personalisieren, eine Bedingungen der Produktion falsch darstellen in einer hochindustrialisierten Gesellschaft. Aber wir müssen uns diese präsenten Formen anschauen aus Sicht von Duchamps, denn das Ganze kann ebenfalls noch sehr erhellend sein. Und ich hoffe, wir können das Ganze noch mal mehr diskutieren. Vielen Dank.